太阳
来。 B3 Nachrichten.
Mein Name ist Cem Özdemir und ich finde es klasse, dass Sie Fahrradio hören.
Na, was hältst du von meinem Retro-Intro?
Sehr schön, sehr schön.
Ja, die gute alte Zeit. Und das zweite war Cem Özdemir, den ich demnächst treffen werde in Berlin. Der eröffnet nämlich den Viva Velo-Kongress.
Mhm.
Den kennst du, oder?
Ja, kenne ich.
Und da werde ich höchstwahrscheinlich hingehen. Also angemeldet habe ich mich. Und wenn nichts ist, ein bisschen knapp, weil ich irgendwie zu tun habe drumherum. Und kostet ja auch alles Geld. Aber ich glaube, da werde ich schon mal hinlatschen. Ja, willkommen zu Fahrradio, dem Podcast, wie man jetzt ja offiziell wieder sagen darf.
Wieso? War da was man ja, nicht sagen mal, durfte? Oder wie? Oder?
Bitte? Nein, wie man jetzt mit Stolz verkünden darf, mit Hans, das bin ich.
Mhm. Und Thomas.
Ich sage das nur deshalb, weil ich irgendwann vor ein paar Jahren, weißt du, wie lange so, weil ich irgendwann vor ein paar Jahren mal auf Akquise-Tour war, beziehungsweise ich bin irgendwie auf Messen. Ich war auf Messen unterwegs und habe Leuten erzählt, was wir machen. Und denen habe ich gesagt, wir machen einen Podcast, einen Fahrradpodcast. Und ob sie uns nicht Kohle dafür geben wollen, also und Teile und so, damit wir, damit glücklich wir das machen können und damit sie voll den Nutzen davon haben. Und da haben die entweder nicht gewusst, was Podcast ist oder das irgendwie für unwichtig befunden. Und das ist ja mittlerweile ein bisschen anders, ne? Jetzt sind ja die ersten, die ersten Radiosendungen fangen schon an, sich Podcast zu nennen, weil sie denken, das ist hipper.
Ja, also ich habe auch gesehen, dass die Bild-Zeitung mittlerweile einen Podcast hat.
Oh ja,
und,
die Bild. Das ist ein super Thema, Thomas. Bild.
Bitte was?
Die Bild, ja. Die hat schon wieder, heute gehe ich in den Laden und hole mir einen Aufkleber.
Ach, wegen dem Diesel?
Ja.
Fuck Diesel.
Ach, fuck
Diesel. Nee, den macht nicht die Bild. Ne? Wir lieben unseren Diesel, oder wie heißt's? Mein Diesel gehört mir.
Warte mal.
Ich und mein Diesel, mein wir Diesel, zwei, mein wir Diesel bleiben bleibt. Zusammen. So. La 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 la.
Sing nochmal.
Ich und mein Diesel, wir zwei, wir bleiben zusammen, wir haben uns lieb. Und so habe ich jetzt gerade hier. Aha. Freestyle, ne?
Also der Aufkleber heißt freie Fahrt für meinen Diesel, Ausrufezeichen.
Ja, nee, das habe ich auch schon gelesen, dass da diverse Krankenschwestern und so interviewt werden und die jetzt zum Shoppen dann nicht mehr nach Stuttgart reinfahren, sondern woanders hin.
Ach komm.
Dann sollen sie doch auch bitte wegbleiben.
Und das stört dann, da sind dann die Stuttgarter traurig.
Ja, garantiert, ne? Die weinen dann. Aber wir haben ganz andere Themen als den Kackdiesel, aber ja, also Podcast ist tatsächlich was populärer wird und auch ernst genommen wird und nicht jedem erklärt werden muss mehr.
Ja, ne?
Und das kommt wahrscheinlich auch ein bisschen davon, dass sich ein jetzt börsenaktiver Streamingdienst auch Podcasts annimmt. Hast du den Podcast von Heinz Strunk schon mal gehört?
Familienaufstellung?
Ja.
Nee, ich bin mir nicht sicher, ob ich seine Stimmen Aufstellung in so mag. Die erinnern mich immer ein bisschen an die Intros von Fest und Flauschig, die mich ein bisschen nerven. Aber da kann ich ja super im Podcast vorspulen.
Also ich gebe zu, ich habe ihn noch nicht gehört. Ich wollte ihn mir mal anhören. Und Heinz Strunk hat ja das ein oder andere gute Buch geschrieben.
Ja.
Die, bitte?
Ja.
Hat auch das ein oder andere schlechte Buch geschrieben, weiß Gott. aber das macht ja nichts. Letztendlich ist unterm Strich schon durchaus ein paar interessante Sachen rausgekommen bei dem Mann. Studio Braun oder so kenne ich jetzt nicht weiter, gebe ich zu. Das ist, glaube ich, eher was für Lokalmatadoren oder sonst was. Aber
also wie gesagt, also
wirklich solche Sachen einfach.
Thomas, hallo.
Dass man überall. Hallo. Überall irgendwie, oder auch bei Amazon, die haben, glaube ich, auch Podcasts.
Ich kann
ja, nicht. Ja. Du willst was sagen.
Ja. Jetzt sehe ich, ich habe hier, siehst du das?
Ja, sehe ich.
Okay, das habe ich vorher gemacht, aber hast du nicht gesehen. Für die Hörer da draußen, ich habe dieses Pausenzeichen gemacht. Heißt das so? Wo man mit der...
Break, beim Dings, beim Basketball, aufschlägt. Auszeit. Ja,
und der Thomas, weil er mich nicht anguckt, hat mich, aber du siehst mich, oder?
Ja, ich habe es auch gesehen, aber ich habe meinen Satz zu Ende gebracht. Wie wär's?
Aber das Zeichen bedeutet ja eigentlich, dass du jetzt aufhören sollst, bevor du deinen Satz zu Ende bringst. Was hast du da eigentlich erzählt?
Vor lauter Kibbeln den roten Faden verloren,
Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Ach so, Podcasts, ja. Amazon nicht, sondern Audible. Und
genau,
Audible, ja. Das ist ganz furchtbar. Also eigentlich gut, weil sie, da sind tatsächlich ein paar ganz gute Podcasts dabei. Sehr viele, ein paar sogenannte Laber-Podcasts, die ich aber okay finde, weil unsere ist ja der gleiche. Wo Leute über Sachen sprechen, Zeitgeschehen und sowas. Das Problem ist, kennst du die Audible-App?
Ja, ich habe, man muss ja Audible dann abonnieren, oder?
Richtig, du musst es abonnieren. Das ist schon mal das erste Problem.
Und das kostet ja Geld.
Das kostet Geld. Das kostet 10 Euro im Monat, ja. Mindestens. Ich glaube, es gibt auch noch teurere. Jetzt ist er weg, der Thomas.
Ja, ich habe mein Licht ausgeschaltet. Das ist ein bisschen gemütlicher hier. Ich hatte eine Weile zum Fahrradfahren Hörbücher gehört. Über Audible dann auch, weil es einfach bequem ist und man wird ja dann da angefixt. Und um das einfach, ja, ich weiß nicht, wie lange ist das? Man kriegt dann irgendwie ein paar Bücher umsonst oder so, keine Ahnung.
Ich glaube, das erste kriegst du umsonst und dann, also das ist schon okay, weil die sind dann relativ günstig, ne, im Vergleich.
Aber du bist halt auch in diesem Zugzwang drin. Mann, ich muss jetzt noch ein Buch hören. Das wäre gar kein Bock.
Aktuell bei mir zum Beispiel, ich habe noch 3 Guthaben. Ne? Und ich habe das mal gemacht, weil die recht viele Kinderbücher haben. Oder Kinder- und Jugendbücher. Mhm. Und weil die App schon, die ist zum Bücherhören gemacht. So. Und die ist nicht zum Podcast-Hören gemacht. Also Podcasts und... Das ist so, wenn du da, also ich habe dann ein paar Podcasts mal abonniert, abgesehen davon, dann muss man die runterladen und so, das nervt. Und dann werden die zwischen deine Bücher gewürfelt. Und du kriegst überhaupt nicht, also mir geht's so, ich finde das total schlimm, du kriegst überhaupt nicht mit, wie, was, wo jetzt was neu ist oder so. Und ich habe ja meine Lieblings-Podcast-App, ne, und ich möchte ja die ganz gern benutzen.
Wie heißt die nochmal, die du hast?
Meine,
hast du Downcast heißt, noch? Oder?
Nee, schon lange nicht mehr. Downcast gibt es, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Nee, Castro heißt mein aktueller Liebling. Aber wenn du, hörst du überhaupt Podcasts?
Ja, ab und zu mal, ja.
Also die von Apple ist auch gar nicht schlecht, zum Beispiel. Wenn man jetzt nichts ausgeben will. Und mit der Castro, da warte lieber noch ein paar Wochen, weil die bringen eine neue Version. Und dann steigen die vom aktuellen Kauf, obwohl eigentlich ist egal, ich glaube die, also aktuell muss man die kaufen, kostet irgendwie 5 Euro oder so. Mhm. Und die steigen jetzt auf ein Abo-Modell um, was ich okay finde. Und dann kostet sie, glaube ich, 5 Euro im Jahr oder so oder 10, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, da kannst du ausprobieren und dann, ja, jedenfalls, oder es gibt ja viele andere und die haben also bestimmte Funktionen, die ich haben möchte. Also jedenfalls die Audible-App, die ist ungeeignet zum Podcast hören. Und noch schlimmer zum Podcast hören und auch zum Buch hören ist Spotify, finde ich.
Also weil dann die jedes Kapitelchen ein eigener Titel ist.
Ja.
Oder so, wenn man sich 5 Freunde runterlädt oder so.
Aber, weil da gibt es ja auch viele Sachen. Da kannst du auch suchen von Heinz Strunk oder so. Das Aktuelle gibt es bestimmt da, ne? Aber es macht einfach keinen Spaß. Und was am meisten fehlt bei Spotify auch, also es sind auch so Sortierfunktionen oder so, bis du da so Podcasts findest. Aber was am meisten fehlt, ist ein Sleep-Timer. Die geht ja nicht aus. Mhm. Also ich weiß nicht, wenn du Hörbücher hörst zum Einschlafen oder so.
Mache ich nicht.
Ah ja. Na gut, ich mache das oder ich höre Podcasts zum Einschlafen und dann stelle ich da halt auf irgendwie eine halbe Stunde oder so und oder dreiviertel Stunde und dann.
Ich gucke Fernsehen zum Einschlafen. Ja, da habe ich Dumm und Dümmer neulich gesehen. Also da war ich.
Okay. Jedenfalls.
Nee, nämlich kurzer Status. Also wir haben uns ja kurz vorgestellt und dann kommt ja nochmal, was euch heute erwartet und so. Jetzt sind wir irgendwie schon abgeschwiffen. Jetzt habt ihr schon gesehen, okay, die zwei Brüder, die kibbeln sich wegen irgendwas.
Ach so, weil da.
Ich bin ein bisschen drin, krank hier. Steht,
warte mal, was euch heute erwartet. Nee, das ist das, was ihr jetzt möglicherweise schon gehört habt. Weil ich mir überlegt habe, ob man vielleicht vor dem Podcast wenn ich den fertig mache, kurz reinschneiden soll, was tatsächlich kommt. Weil das entspricht ja nicht immer unserem Plan, ne?
Ja, ja.
Ach so. Worüber haben wir gesprochen?
Ja, also,
Wir waren bei Spotify noch.
Ja, also wir waren bei diesem Podcast-Thema und dann ging es eben drum, von wegen das, was einen erwartet, dass du das dann eben, dass wir uns nicht immer an unser genaues Skript halten, das uns von unserer 30-köpfigen Crew vorbereitet wird.
Ja, richtig. Und
wir haben ja auch Witzeschreiber, eine ganze Menge. Ja. Und dann habe ich auch schon gesagt, also da warst du gerade in der Pause, aber du hast ja den Rechner pausiert, sodass die Hörer nicht in den Genuss kamen.
Dann erzähl's doch nochmal.
Dass wir möglicherweise Fahrradio zu einem Akronym auch ausbauen, den wir dann auf den Plakaten, wenn wir unterwegs sind, live ranschreiben, so ähnlich wie bei den Gebrüdern Blattschuss, ne? Das bedeutet nämlich beliebte Lieder, anspruchsvolle Texte, Tanz, Show, Comedy, Humor und schöne Stimmen.
Seit wann weißt du das?
Seit wann ich das weiß? Weil wir beim Frühstückstisch wie so oft gerne noch einen Toast, noch ein Ei, noch einen Kaffee, noch einen Brei gesungen haben und dann einfach mal wissen wollten, was machen denn die Jungs? Mädels gab es da keine. Und die sind ja immer noch unterwegs mit ihrem Programm.
Warte mal, ist da nicht der Dings dabei? Der Triefauge, der
Karl Dall. Also ich dachte eigentlich immer, also Jürgen von der Lippe war ja dabei. Und wie das mit Karl Dall ist, weiß ich nicht. Also ich glaube, das führt jetzt auch echt zu weit. Das hat und auch zu weit weg vom Thema. Wir wollen ja einsteigen, ne? Aber was hältst du davon, wenn wir mal gucken, hier Fahrradio Und Blattschuss?
Also hier mal also. Anregung und Bitte an die Hörer. Wir machen einen Akronymwettbewerb. Sollen wir das machen?
Mhm. Ja, gerne. Also.
Ich schreib mir das mal auf, ja?
Ja, schreib dir das mal auf und dann gibt es einen Akronymwettbewerb und dafür gibt es natürlich auch Noten. Also die Guten, die werden dann gelobt.
Ich bin mir nicht sicher, ob wir, also ich bin ja Wettbewerber. Wir müssen ja erstmal genügend Einsendungen bekommen.
Ach so, ja, aber normal sind doch die alle begeistert.
Unter den Blinden ist ja der einäugige König, das heißt, der kriegt dann, wenn einer kommt, dann gewinnt er. Ach so, es gibt keine Garantie, dass wir das übernehmen, ja?
Mhm. Ja, also Hans, ich habe immer noch ein leichtes Verständigungsproblem. Ich habe wegen deinem Mikro, ich weiß nicht, ob du den Tisch ein bisschen höher fährst wieder oder sowas.
Du hörst mich schlecht.
Ja, jetzt höre ich dich gut.
Mhm. Okay.
Ja, sehr gut. Alles klar. Du meinst. Ja, wird mir doch mal sagen dürfen. Hans war beim Friseur, ich auch. Rechtzeitig für die Sendung. Und meinen Kaffee habe ich leider schon leer. Ne? Oh, ja, ein feiner Guatemala Classic. Dazu gab es zwei Stullen. Eine mit Hiffenmark. Heißt es überall Hiffenmark? Oder eher Hagebuttenmark?
Ne, ich kenne ja nur einen Hersteller.
Naja, und der Hersteller übrigens, der aus Haßfurt, Maintal, den gibt, der hat jetzt auch ein Sublabel. Wie heißt sie? Tante Anna, glaube ich, oder so. Und das ist dasselbe in Bio. Das gibt es dann im Bio-Supermarkt. Ist ein bisschen weniger, kostet ein bisschen mehr. Und es schmeckt tupfengleich. Also, wenn man das da bei Rewe.
Hiffenmark auch von?
Ja, ja.
So, ich hab da nur andere Marmeladen gesehen. Und ich bin ja.
Ja, aber da gibt's auch Hiffenmark.
Von der Entwicklung der Marke. Das Logo hat sich verändert. Also, wir sprechen von der Marke Mainland. Und im Logo ist ja, glaube ich, der Main drin. Irgendwie der Verlauf. Also Mainland, könnt ihr mal gucken, lecker, Hiffenmark. Gibt es in jedem gut sortierten Supermarkt. Und wenn es das nicht gibt, dann Supermarkt wechseln, dann taugt der nichts. Und die hatten immer so eine relativ einzigartige Glasform, finde ich so.
Ja, so ein kleiner Moppel. Ja,
und jetzt sind sie so eine Evolution durchgegangen in den letzten Jahren. Hatten sie so ein Standardglas und dann haben sie ihr Logo geändert. Und jetzt haben sie ein anderes Glas und ich bin da ein bisschen enttäuscht. Na, vielleicht ist er,
ich hoffe,
dann Brand Extension. Ne? Jetzt gibt's ja, früher gab es, glaube ich, nur Hiffenmark von denen. Und jetzt gibt es ganz viel unterschiedliche Marmeladen.
Aber als Mainland noch oder mit der Tante Anna? Mainland
auch.
Aber wie gesagt, es gibt ja den Bio-Zweig von denen, der irgendwas mit Tante, Oma oder Frau oder sonst wie oder Annas Bestes oder so heißt. Und so heißt nämlich die aktuelle Geschäftsführerin wohl auch. Und
die ja immer abgebildet ist auf der Verpackung, auf dem Etikett. Das finde ich sehr gut.
Hinten drauf.
Man sieht dann auch, wie sich die Frisur verändert und so. Kurze Haare hat sie, glaube ich. Anna Feustel oder Anna, ja. Irgendwas heißt
sie. Ja, ob die wohl unterfränkelt recht.
Kann schon sein.
Aber naja, egal. Das habe ich gegessen. Also Hiffen, Hagebutten, wie auch immer. Und dann habe ich noch eine Stulle mit Beda-Käse gegessen, den du ja nicht kriegst. Ihr habt ja hier Edeka-Sperrzone bei euch, oder? Wie groß ist die?
Oh, den nächsten, den gibt es irgendwo weit draus, in Ports oder so. Also da muss man mit der U-Bahn bestimmt 20 Minuten hinfahren.
Das ist halt der Preis. Ich wollte das
schon korrigieren in Beta-Käse, Was ist Beta-Käse?
Vielleicht ist auch Beta-Käse. Nee, das ist so ein veganer Käse von Edeka, leider mit etwas zu viel Plastik drumherum, den das ich durch Gurke ersetzt habe, das Plastik dann.
Ja.
Aha. Auch kein Gemüse der Saison, aber schmeckt trotzdem lecker. Und dann muss ich einen guten Tipp verraten, nämlich, also für jemand, der zum Beispiel Frühstücksstullen bereitet für Familienmitglieder. Wir heben mittlerweile immer die Tüten vom Bäcker auf.
Heißen die in Stuttgart Stullen?
Nein, nicht, die heißen nicht Wie Stullen. Wie heißen die da? Also das ist Feschper.
Also Feschper gibt es auch früh.
Feschper, ja. Nicht zum Frühstück, zum Mitnehmen halt, für die Pause dann. Pausenbrot, ja, genau. Sozusagen. Feschper. Und um das Feschper einzupacken, nehmen wir jetzt immer die, statt von DM Tüten zu holen, um die reinzupacken, also Tüten, die wir beim Bäcker übrig haben. Das ist sehr praktisch. Wahnsinn.
Das stimmt.
Tolle Idee, ne?
Ist eine,
aber ich mein, top Öko-Gutmensch.
Ja, Wahnsinn.
Aber das ist süß, weil dann erinnert man sich manchmal daran, wenn man zum Beispiel so eine Burger King-Verpackung hat.
Wenn der
Bub hab mit ich mal der gesündigt.
was ist das? So, alter, ja, hier mit. Ich fange nochmal an. Wenn der Bub mit der Burger King Tüte kommt. ja, das geht aber nicht, wenn du, also das geht nicht bei allen Tüten, wenn da zum Beispiel vorher Croissants drin waren, zum Beispiel, dann schaut es schlecht aus, weil die ist ja dann durchsichtig manchmal.
Die sind oft durchsichtig. Das ist so ein neuer Trend irgendwie, damit
die. Weil das Fett aus den Croissants austritt und die Tüte durchsaftet, wenn du die zum Beispiel bei Backwerk kaufst, da sind die sind echt arg. So, hier noch mal bei mir, warte mal.
Boah, ich bin halt der Kaffee.
So, bei mir gibt's auch Kaffee. Vielleicht nicht so der Rede wert. Der ist von Aldi. Ah, Bio-Kaffee von Aldi.
Mhm,
mir schmeckt er. Noch ein Nachtrag zu Spotify und noch mehr Meta. Ich hab Fahrradio umgezogen. Fahrradio wir haben jetzt einen neuen Hoster. Erzähle ich dir jetzt zum ersten Mal. Du wusstest das wahrscheinlich noch gar nicht, oder?
Doch, du hast mir das erzählt.
Okay. Also jedenfalls ist der Fahrradio-Podcast umgezogen. Adresse bleibt gleich, keine Sorge. Sollte eigentlich auch, wenn, das ist jetzt eine Sache, ne? Ihr solltet diesen Podcast auch hören können oder sehen, wenn ihr uns abonniert habt, weil der Feed umgelenkt wird. Vielleicht schreibe ich noch eine Nachricht, dass es uns da und da gibt oder dass ihr uns gegebenenfalls neu abonnieren müsst. Da werde ich noch eine Twitter-Nachricht und vielleicht auch bei diesem Facebook oder so schreiben, damit ihr es mitbekommt, weil der Feed, der eine neue Adresse hat und damit helfen wir auch dem einen oder anderen Hörer, der uns bisher nicht abonnieren konnte, weil er irgendwie das Format, weil er das Format nicht verstanden hat. Das müsste jetzt eigentlich alles funktionieren. Und uns gibt es demnächst auch bei Spotify. Also wenn jemand das unbedingt verwenden möchte.
Ah ja, das ist doch gut.
Ja, finde ich auch. Bei dieser auch, wenn jemand das kennt. Ich hatte ja die. Nee, ich höre jetzt auf mit Podcast und so. Weil. Kennst du diese?
Ja, aber ich habe es nie benutzt. Ich habe irgendwann mal angeschaltet und dann wollte der auch irgendwie Sachen von mir wissen. Dann bin ich ein bisschen durch und dann hat es mich gelangweilt und dann habe ich aufgehört.
Ich glaube, die meisten.
Aber man kann aber nicht alles nutzen.
Die meisten Leute in Deutschland, die das verwenden, die haben die sind bei Vodafone, weil Vodafone hat es eine Weile lang oder zu ihren Telefontarifen dazu gepackt. Und dadurch gab es das dann quasi, ne? Okay, also wenn ihr Deezer habt, dann solltet ihr uns da auch hören können. Ich verstehe nicht, warum man das machen sollte, weil uns gibt es auch ganz normal im freien Internet über RSS. Auch kostenlos und umsonst. Das wird auch weiterhin so sein, schätze ich mal. Auch wenn wir uns vielleicht Finanzierungsmodelle noch überlegen wollen. Vielleicht gibt es mal wieder Werbung, wenn ich mich drum kümmere oder eine andere Sache. Womit wir wieder beim Programmfortschritt kommen, soll ich erst die Nachrichten bringen und danach zu unserem Programmfortschritt kommen, Thomas?
Mach doch mal erst die Nachrichten,
Hans. Okay, die Nachrichten. Da gibt es nämlich eine traurige Nachricht. Muschi ist tot, letzte Woche gestorben. Kennst du Muschi? Muschi am Mittwoch?
Nee, kenne ich nicht. Also ich habe das tatsächlich erst durch die Nachrichten mitgekriegt und ich kannte es nicht, die Sendung.
Es gibt bei, also Muschi heißt, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Tobias? Ich gucke mal nach. Also Mario Peters hat seit, ich glaube, 2014 oder so, oder seit ein paar Jahren bei MTB News eine Kolumne geschrieben, jeden zweiten Mittwoch, die hieß Muschi am Mittwoch. Und die habe ich gern gelesen, also weil der Mario, schrägstrich genannt Muschi, der ist laut, kam aus der Eifel und hat polarisiert vielleicht, also hat kein Blatt vor den Mund genommen. Die haben ihn auch nicht zensiert, glaube ich, bei MTB News. Und das war wirklich, also hat mir manchmal aus dem Herzen gesprochen. Vor allem der hat, also ich bin ja wieder ins Mountainbike eingestiegen und da dann habe ich mich damit wieder, dann habe ich irgendwie die entsprechenden Seiten gelesen und so, habe ich vorher ja nicht so viel gemacht und dann war Muschi da am Mittwoch, ne? Und ab und zu hat er auch Videos reingepostet und so, fand ich gut. Und der ist letzte Woche bei einem Arbeitsunfall gestorben. Der war Elektriker im Tagebau in Düren und da hat er einen Stromschlag bekommen. Und ja, das ist, ja, also die Redaktion MTB News hat es auch letzte Woche gleich gemeldet und haben dann aber gesagt, dass noch ein ausführlicher Nachruf kommt und den haben sie jetzt, heute ist der 5. April, gestern haben sie den online gestellt und der heißt Rest in Pink, denn Muschi hat sich auch dadurch ausgezeichnet, dass er immer pink angezogen hat oder seine Räder pink waren und so. Lest es euch mal durch, der ist rührend, wenn ihr ihn kennt oder seine Kolumne, also gibt auch Leute, die ihn persönlich kennen, muss ein netter Typ gewesen sein, 47, glaube ich.
Ja, Rest in Pink, genau. Ride on.
Wahrscheinlich, ich schätze mal, dass auch der MTB News Podcast, und damit sehen wir, dass Podcasts in der Mitte der Gesellschaft angelangt sind. Die Redaktion von MTB News macht nämlich auch einen Podcast, der heißt Pokal oder Spital. Den kann ich euch auch durchaus empfehlen. Die sprechen nämlich zum Beispiel, und das finde ich eigentlich als Podcast-Format ganz gut, die erzählen, sprechen auch darüber, wie sie Geschichten gemacht haben oder wenn sie zum Beispiel Tests gemacht haben, wo sie waren und wie das Wetter war. Also Sachen, die nicht so in die Artikel passen. Hintergrundinformationen ein bisschen weiter irgendwie weiß ich nicht, Anekdoten, die dazu passen, solche Sachen. Und die findet man dann im Podcast. Das finde ich ganz gut. Hab ich einen Link auch dazu?
Ah ja, das ist gut.
So, jetzt zu unserem kleinen Podcast. Also, wir hatten ja viel vor, ne? Ich weiß gar nicht, beim letzten, ich habe es dann per Mail, glaube ich, abgesagt, vor auch jetzt schon fast einem Monat. Also, wir fahren beim Candy Bee Graveler nicht mit, weil ich krank war. Du, glaube ich, auch, oder?
Ja, ich war auch krank. Ich bin immer noch krank. Also, langsam wird es wieder.
Viel irgendwie, also bei mir fiel das gerade in die Phase, wo ich eigentlich vorbereiten wollte. Wir haben ein Tandem suchen wollen, aber wir hatten ja kein Tandem, ne? Und dann hätten wir beinahe noch eins gefunden, weißt du, dieser Kölner Typ.
Warst du noch da?
Pass auf. Also, wir hatten
also, das Ganze war schon ambitioniert vom Zeitplan.
Hätte ich schon hinhauen können, jedenfalls. Also, wir hatten irgendwie geplant, uns ein Tandem zu besorgen und ein bisschen zu trainieren und dann da mitzufahren. Und gibt auch Leute, die gesagt haben, boah, da habt ihr euch aber was vorgenommen und so. Gerade mit dem Tandem, was ja noch schwieriger ist. Also, machen wir es kurz. Wir mussten es dann absagen und haben aber ein neues Projekt vor, oder wir wollen das ja nicht ganz lassen. Jetzt zum aktuellen Candy Bee, der startet ja nächste Woche, also am 12. April. Na, das heißt, da hätten wir jetzt schon fahren müssen mit unserem nicht vorhandenen Tandem.
Keine Chance.
Ich habe übrigens in die Shownotes ein Tandem reingepackt, das jetzt direkt nichts für uns ist, aber wer sich interessiert, das heißt Safari, könnt ihr mal gucken.
Sieht spannend aus.
Ein Faltrad-Tandem. Also, jedenfalls, ich werde den Candy Bee mal besuchen auf der Strecke. Habe ich vor, mich an eine Stelle hinzustellen und zu gucken. Mir wurde geflüstert, wo man die Fahrer abfangen kann. Fahrer und Fahrerinnen sind auch wieder Frauen dabei. Wo man die abfangen kann, das werde ich höchstwahrscheinlich machen. Also wenn alles klar geht, dann gucke ich mir das mal an und schaue mal, wie die da so ankommen. Das wird am Donnerstag wahrscheinlich. Und dann am Wochenende, also am Sonntag, kommen die meisten Leute an. Und da gibt es auf der Velo Berlin die Candy Lounge. So mit Sofa und allem. Und weiß nicht, ob es Duschgelegenheiten gibt. Kenne ich mich nicht ganz so genau aus. Aber da werde ich auch sein. Und mal gucken, wann die Leute da eintrudeln. Weil die Velo Berlin, die findet ja dieses Jahr in Tempelhof, im Flughafen Tempelhof statt. Und das passt ziemlich gut, weil das nämlich das Ziel des Candy Bee Gravelers ist. Der startet ja, der fährt ja entlang des Flugkorridors von Frankfurt nach Berlin. Und in Berlin sind die Rosinenbomber, also die Candy Bombers, auf dem Tempelhofer Flugplatz gelandet. Ja, also wenn ich schon nicht selbst mitfahre, dann begleite ich den wenigstens so. Vielleicht gibt es noch ein paar zwischendurch, da bin ich noch am Planen bzw. Recherchieren oder Vorbereiten. Vielleicht gibt es zwischendurch noch Updates, die wird es dann auch hier im Podcast geben, vom aktuellen Stand des Candy Bee. Den kann man ja auch tracken. Und für die Leute, die nicht permanent auf die blauen Punkte starren wollen am Bildschirm, werde ich vielleicht zwischendurch Updates geben, wie aktuell der Stand ist, wer vorne liegt, wer wo ist und so. Fändest du das interessant, Thomas?
Ja. Also tatsächlich ein bisschen näher dabei zu sein, kann schon spannend sein, ja.
Also das ist ein...
Weil es ja doch eine lange Strecke ist. Wie ist es dann, wenn du auf die wartest, ist es dann nach Dunkelheit oder in der Dunkelheit? Oder wie, hast du da eine Idee?
Nee, es wird noch tagsüber sein. Also ich habe eine, ich weiß nicht genau wo, es gibt irgendwo eine Stelle, also weil ich, gut, das könnte ich auch machen auf den Spotter, die alle Leute sind ja mit GPS-Spottern ausgerüstet. Das ist Pflicht, glaube ich, dieses Jahr, oder? Ja. Mhm. So dass man sie alle nachverfolgen kann. Das heißt, ich könnte auch alle beliebige Leute stalken und gucken, wo die gerade stecken und denen hinterherfahren und so. Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Aber ich denke, ich werde so wie gesagt, eher am Donnerstag machen. Mal gucken, so nach ein paar Kilometer, wo es ein bisschen, wo es eine schöne Stelle gibt. Mal verfolgen und dann mal hinfahren und gucken. Vielleicht bringe ich ein paar Beefy mit.
Beefy Roll, oder?
Ja. Oder Karazza.
Also nicht die falschen.
Beefy Roll, Karazza und Capri-Sonne dazu. Freut euch. Also ich glaube, der ein oder zwei Mitfahrer hören auch zu. Okay, und die anderen, für die wäre das dann durchaus eine Idee, bei dem self-supported, heißt es self-supported race? Nicht, dass ich was Falsches sage. Ist ja kein Rennen, ist ja eher eine Tour mit gemeinsamen Treffen. Also jedenfalls, die bei dieser oder einer ähnlichen Veranstaltung gibt es, also gibt's ja recht viele schöne mitmachen wollen, könnt ihr euch vielleicht mal inspirieren lassen. So, wir nämlich, für uns ist das Projekt ja nicht gestorben. Wollen wir nächstes Jahr da mitfahren, Thomas?
Ich denke schon, ja. Also das mit dem Tandem, mir hat es Spaß gemacht, das Tandem auszuprobieren. Hab dann auch festgestellt, dass wenn dann das Frühjahr kommt, dass langsam die Tandems bei eBay Kleinanzeigen auftauchen. Da sind teilweise sehr hübsche Teile dabei. Und so, dass man auch kein Vermögen investieren muss, dass man allerdings auch so nicht investieren muss. Jetzt ist es so, dass wir hier möglicherweise unter Fahrradenthusiasten irgendwie sagen, okay, 2.500 Euro für ein Rad ist kein Vermögen, für andere ist es vielleicht ein Vermögen. Aber man kriegt die Dinger gebraucht oder eben man kauft ja zu zweit, ne? Kann man ja teilen. Also es ist so, dass der Tandemmarkt, das Angebot an Tandems gerade größer wird. Und also es gibt eben diese Drössiger, die ich gesehen, also jetzt in dieser Klasse, da, wo man gute Qualität für die einen würden sagen, schmales Geld bekommt. Es gibt natürlich auch Plunder, aber man kriegt ja meistens das, was man auch zahlt. Aber jetzt so für einen fairen Preis ein gutes Rad. Und da gibt es neben den Drössigers, die ich da gefahren habe, gibt es noch mehr. Also man kann sich da ein bisschen umgucken. Möglicherweise können wir auch ein paar Marken noch reinschreiben. Es gibt zum Beispiel Poison in der Eifel, die an sich auch sonst keine schlechten Produkte machen. Die sind eigentlich auch aus den Rennrädern und Mountainbikes entstanden, haben jetzt aber festgestellt, dass ein großer Bedarf an robusten Reiserädern oder zumindest Kurzreiserädern besteht. Also Rennrad machen sie, ja, Carbonräder kann man bei ihnen kaufen, aber mehr geht wirklich in die mittlerweile Gravel-Ecke. Dann haben sie verschiedene Tandem-Modelle auch. Sie sagen auch, dass die, also weil ein Bekannter von mir, der kommt aus der Eifel und der war neulich dort und hat sich da mal ein bisschen umgeguckt und da standen die Tandems rum und die sagen, okay, die Tandemfahrer, die sind ein bisschen anspruchsvoller, die wissen allerdings auch ein bisschen, was sie wollen, entscheiden sich bewusst für ein Fahrrad und kaufen nicht einfach so mal was. Ich meine, das ein oder andere Tandem wird wahrscheinlich auch gekauft und steht dann 2-3 Jahre, bis es wieder verkauft wird.
Ich habe festgestellt, dass Tandems zur Hochzeit verschenkt werden.
Bitte?
Ja, oder hat es mir irgendwie eine Anzeige gesagt, ja, das ideale Hochzeitsgeschenk. Und dann, ja, super, dann freuen sich die Paare, wenn sie Tandem fahren.
Ja, ja.
Oh, die haben ja...
Ist die Freude groß. Ja, also anscheinend... hast du jetzt gerade was gesagt, Jakob? Hans, weil ich habe nichts gehört.
Ich habe gesagt, die haben ja richtig viele Tandems.
Bei Preußen, ja. Ja. Ich habe dich gar nicht gehört. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du dein Mikrofon hypersensibel eingestellt hast. Ach. Egal. Auf jeden Fall würde ich da gern dranbleiben. Weil wir nächstes Jahr ja auch im Erlebensfall ein rundes Jubiläum feiern. Nicht nur fürs Fahrradio, oder? Wird das Fahrradio nächstes Jahr auch 100?
Nee. 9. Uns gibt es jetzt seit 8 Jahren, glaube ich.
Dann werden wir nächstes Jahr 9.
Ja. Hinweis für die Hörer.
Auch eine schöne Zahl.
Leider, ach so, eine Frage noch an die Hörer. Falls jemand die Folge 1 noch irgendwo rumliegen hat, schickt sie uns. Ich habe die verbummelt. Ich habe sie verloren. Also Folge 1 und 2 fehlen mir, glaube ich. Die sind weg. Vielleicht hast du noch irgendwo, Thomas. Kannst mal gucken.
Das glaube ich kaum, aber es könnte sein. Also wer es noch hat und findet, der kriegt auch irgendwie eine Tüte Katjes auf jeden Fall, oder?
Ja. Mit Unterschrift.
Nee, das wär schön, aber... Bitte?
Mit Unterschrift. Nein, und eine Dankpostkarte und bleibt ewig. Mm. Und wird erwähnt und alles Mögliche, ne, was man so haben
möchte. Ja.
Ach, das wäre super, wenn die jemand noch hätte. Ja, das soll jetzt nicht, also ich weiß nicht, das klingt irgendwie sentimental und so, aber oder? Nee, weiß gar nicht.
Was?
Du hast ja, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt da weitermachen soll. Also, das ist jetzt ein Projekt, das ansteht quasi auf dem Weg zum runden persönlichen Geburtstag. Und man muss ja dann auch gucken, wenn man so Sportler beobachtet, da fährt ja, also die sind ja alle jünger, ne? Und oder wenn man Mountainbike, BMX oder sonst was anguckt, du hast einen Namenvorschlag, der hieß irgendwie Ride On, oder?
Ride On, ja. Also es ist so, dass ich vor einer Weile eine ganz zauberhafte Facebook-Gruppe gefunden habe und auch beigetreten bin. Die heißt Ride On BMX. Ride On BMX, die kommt aus England. Und da sind BMXer drin, die entweder immer noch fahren oder wieder fahren. Und da sind dann auch... also das ist über 30, ist ja schon alt da.
Ist das Voraussetzung, man muss über 30 sein?
Nee, ich glaube, man muss über 40 sein sogar. Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall, um da beizutreten, wird das Geburtsdatum verlangt. Also ich hatte keine Probleme. Und da sind dann so Sachen drin, irgendwie ein Vater und sein Sohn, die beide gerade Rückwärtssaltos springen. Der Sohn ein bisschen höher und der Vater schreibt dann, ja, muss er auch, der ist 17 und ich bin 50. Und, also, ich meine, wir sind ja keine Sendung für Tattergreise. Ich weiß nicht ganz genau, wie alt unsere Hörer sind, aber auf jeden Fall ist man auch so jung, wie man sich fühlt und was weiß ich. Und letztendlich ist das alles... relativ mit dem Alter. Solange das Spaß macht und man das irgendwie auch versucht, sich die Zeit zu nehmen, egal was passiert, einfach weiter Spaß zu haben. Und auch wenn irgendwie Frau, Mann, Kind oder so sagen, hör doch auf mit dem Kinderfahrrad oder wieso machst du mit dem Mountainbike, wieso fährst du da rum, du könntest runterfallen oder so oder wieso fährst du so lange Strecken durch den Wald, das ist doch viel zu gefährlich und da kommt eins von den vielen Wildschweinen oder jemand erschießt dich, weil er aus Versehen neben das Wildschwein schießt und so. Lauter solche Sachen kommen ja dann da auch. Und dann sagen wir, können wir einfach, ja, einfach mal ignorieren vielleicht, ne? Trotzdem weitermachen. Es lohnt sich.
Ja, zu dem Thema habe ich gestern auch ein mitreißendes Plädoyer zum Wiedereinstieg in den Sport. In dem Fall war es Mountainbikesport, aber geht auch anderes. Und zwar von Martin Ashton bei einem meiner Lieblings-YouTube-Kanäle GMBN, Global Mountainbike Network. Guckst du die ab und zu?
Ganz selten, ganz selten.
Jedenfalls.
Weil ich gebe zu, ich weiß nicht, wie es den anderen gibt, ich bin da nicht hundertprozentig synchronisiert mit YouTube und irgendwie, dass ich da Meldungen kriege oder dann gucke und mich hinsetze und so. Das irgendwie, ich gucke dann ab und zu mal, wenn ich Lust habe und dann denke ich mal wieder an den und an den. Also ich habe da keinen so einen richtigen Plan.
Na, ich habe ein paar Sachen abonniert und da gehört das zum Beispiel dazu. Da gehört der Kanal dazu. Ich habe ein paar Kanäle abonniert. Ich bestelle die auch öfter ab. Und aber nicht so viel, aber das verfolge ich dann. Kleinen Moment. Ja, und jetzt muss ich mal kurz was nachgucken. Okay. Ich muss nämlich die Computerspielzeit für den Sohn verlängern. Das ist immer meine Aufgabe. Und da kriege ich in den praktischsten Momenten kriege ich dann Anfragen geschickt. Um nicht zu sagen, ich werde bombardiert mit Anfragen jetzt, weil der hat auf seinem Windows-Computer so ein Kindersicherung oder sowas, ne? Dass er nicht nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung hat. Und entweder reicht die nicht, weil er gerade in einer Runde spielt und dann werde ich bombardiert mit Nachrichten und manchmal auch angerufen. Mittlerweile habe ich ihm verboten, mich anzurufen und mir stattdessen Nachrichten zu schicken, also nur über iMessage, was anderes ist nicht erlaubt, und keine Sprachnachrichten. Der soll reinschreiben.
Ganz schön.
Weil dann kann ich es lesen, worum es geht. So, wie bin ich jetzt? Ach so, ist aber jetzt erledigt, hat eine Stunde Spielzeit bekommen. Der spielt Fortnite. Kennst du das?
Nein.
Das momentan der heiße Scheiß. Hat Minecraft quasi abgelöst. So ein Ballerspiel. Also man ist zu 100 Leute in einer Runde und wer am Schluss übrig bleibt, hat gewonnen. Erster ist er noch nie geworden, zweiter schon öfter. Naja, es ist relativ realitätsfern noch, so dass die Auswirkungen auf die Psyche wohl ganz okay sind. Aber, na, ist halt Räuber und Gendarm quasi. Wo waren wir stehen geblieben? Ach so, genau, YouTube, ja. Da gibt es zum Beispiel einen Typen, der heißt, ich glaube, Nitro, und der, also die Jugend guckt ja den ganzen Leuten beim Spielen zu, ne?
Ja.
Und da gibt's Typen, die verdienen damit einen Haufen Geld. Die spielen die ganze Zeit zum Beispiel Fortnite und dann kann man denen dabei zuschauen. Über Twitch, das ist diese Plattform, so eine Spiel-Livestreaming-Plattform, können die Leute auch spenden. Das heißt, die zahlen dann da direkt rein. Okay, also mein Tipp wirklich einfach, weil es schön anzusehen und weil ich Martin Ashton auch sehr gern mag, das Video How to Restart Your Passion for Mountainbiking. Und der sagt zum Beispiel, dass es ja nicht nur rückwärts gewandt ist, also dass wir, wenn man jetzt meinetwegen vor 20 Jahren schon Mountainbike gefahren ist, dann ist es ja keine, nix, was, also dann ist es ja keine, dann sind es keine ollen Kamellen, sondern das ist quasi Erfahrung, aus der man schöpfen kann. Ne? Und das Wissen, was man hat, das kann man ja bei Gelegenheit vielleicht anbringen oder man hat andere Fähigkeiten, die man jetzt auch mit einem neuen Rad zum Beispiel, also so habe ich das gemerkt, anwenden kann.
Ja, ja.
Und was ich auch ganz schön fand ist, und das stimmt auch, dass es, dass wenn man allein ist, dass man schnell Freunde findet, beziehungsweise Mitfahrer, weil die Mountainbiker, ist wahrscheinlich bei anderen Sportarten auch so, beim Rennrad wahrscheinlich auch, dass du dich einfach einer Gruppe anschließen kannst und die nehmen dich mit. Und das ist bei mir auch so. Ich bin ja Alpenvereinsmitglied und im Alpenverein gibt es eine Mountainbike-Gruppe und da habe ich mich einfach angemeldet und bin mitgefahren. Und also es sind jetzt keine dicken Freunde von mir, aber die kennt man dann so nach einer Weile und dann trifft man sich und man kann prima mit denen fahren. Und das macht also alleinfahren macht auch Spaß, aber so in der Gruppe, das ist schon auch was, ne?
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie das bei dir ist. Du fährst du ab und zu in einer Gruppe? Du fährst ja Rennrad zum Training hauptsächlich, oder?
Ja, ab und zu fahr ich da in der Gruppe mit, ja. Also, aber im Moment, ja, ein bisschen wenig. Und dann, ja.
Ja, das
aber
fängt ja jetzt erst auch wieder
an, ne, im Frühjahr. Ja. Ne, und weil ich ja auch ein bisschen gehandicapt bin gerade noch, muss auch ein bisschen Muskel aufbauen, habe ich festgestellt, in mein linkes Bein, das ist irgendwie nicht so gut in Schuss, aber es wird, bis nächstes Jahr wird das alles.
Ja, aber das, falls ja. jemand zuhört und denkt, oh Mann, nee, ich hör ganz gern zu, aber ich fahre gar nicht so viel, dann fangt an. Und Martin Ashton sagt auch, pack dein Rad aus den 90ern aus und fahr damit. Also es geht auch tatsächlich. Man wird dann mit der Zeit vielleicht merken, dass ein aktuelles Rad doch besser wäre, aber nicht irgendwie einschüchtern lassen. Jetzt beim Mountainbike zum Beispiel, beim Rennrad ist vielleicht auch so, ne? Reifengrößen, Schaltung, sonst irgendwas, Technik, sich irgendwie dann davon zurückhalten lassen, weil man sich nicht entscheiden kann, was man für ein Rad auskaufen soll und was man ausgeben soll, ne? Dann
ja, das ist vollkommen egal. Was ganz okay ist, also ich fahr ja wenig zwar, aber ab und zu mit, auch mit dem BMX-Rad und du weißt es vielleicht auch vom Mountainbike. Die Tricks, die heute gemacht werden, die sind natürlich cool und irgendwie für uns zum Teil unerreichbar. Dafür gibt es ein paar olle Sachen, die Jungs gar nicht wissen. Sind ja meistens ja. Jungs. Und die dann trotzdem cool sind. Und wenn man dann, und da braucht man sich auch nicht irgendwie schämen von wegen, oder wenn man einen Schützer oder einen großen Helm auf hat. Ich meine, Helme sind mittlerweile toleriert und das ist in Ordnung. Die finden das okay. Also auch die Jungen, wenn man da einfach mitfährt. Ja. Und ich habe dir erzählt, ne, dass ich jetzt eben für den Sommer ein bisschen trainiert habe, dass ich in der Freibadsaison eigentlich mal wieder einen neuen Sprung kann. Und ich wollte ja schon immer ein Auerbach-Salto können. Und das ist natürlich anstrengend und tut weh, wenn man sowas probiert. Und da muss man dann auch sagen, okay, wenn das jetzt nicht klappt, dann sieht es halt scheiße aus. Und die ganzen Kinder und Jugendlichen, die da zugucken, die sehen das. Aber, er klappt jetzt. Und wenn man dann, und jetzt ist okay. Da wird man natürlich gefragt, hat es nicht wehgetan, als du da auf den Rücken gefallen bist und so. Aber so sind die halt, ne? Die fragen einfach. Aber wenn man dann rumkommt endlich, also ich kann ihn jetzt in Auerbach-Salto und auch reproduzierbar. Also ich weiß, wie er geht. Und dann ist es okay und dann finden die das auch cool. Und auch die Tatsache, dass man es einfach macht.
Es gibt ja auch, wenn man jetzt so Artistik sucht, gibt es ja auch mittlerweile, zwar für recht viel Geld, na, teilweise auch ein bisschen weniger, es gibt ja die ganzen Trampolinhallen jetzt überall, ne? Und teilweise sind ja keine Saltos erlaubt, Aber dann muss man mal nachfragen, die bieten dann entweder Kurse an, oder nennt sich zum Beispiel Workshop, wo man das dann tatsächlich machen kann oder soll. Und wenn man da, wenn man das, da kann man hingehen und dann kann man da üben, ne? Und hat vielleicht auch noch jemanden, der einem was zeigt, ne? Der einem dabei helfen kann. Und das, das ist auch eine gute Möglichkeit, wieder reinzukommen. Oder wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Fahrrad springen will, Foampits sind auch nicht mehr unerreichbar. Diese Razy Ramps, ne? Da habe ich noch keine bei mir in der Ecke gefunden. Vielleicht weiß jemand das. Weißt diese gedämpften Mappen, die heißen Razy Ramps.
Nee, die sehe ich immer nur in den Videos. Sowas ist cool.
Ramps, die kann man sich auch selbst bauen, indem man Matratzen auf eine Rampe drauflegt und darüber Gummibahnen legt.
Ja, aber du brauchst einen Platz, um das Ding irgendwo hinzustellen.
Wenn man sich da amerikanische Videos anguckt, dann haben die Leute das halt so im Garten stehen. Ne? Okay, wenn wir jetzt
Nee, klar, das ist einfach dicker Gummi und da tut es nicht so weh, wenn man hinfällt.
Also Fachbegriff habe ich rausbekommen, ist Resi Ramps.
Ah, wieder was gelernt.
So.
Also Leute, jetzt ist das Frühjahr ist da. Wenn ihr irgendwie noch am Überlegen seid, wieder einzusteigen, stärker einzusteigen oder sonst irgendwas zu machen, macht's.
Ja, auf jeden Fall. Und das kann auch, also zum Beispiel.
Ach so, habe ich jetzt. Die Leute werden ja älter. Das ist ja die. Manche Leute jetzt die fahren immer. Und manche Leute hören auf, aus welchen Gründen, fahren dann mal 10, 20 Jahre nicht. Und fangen dann wieder an. Und das ist alles okay. Genauso. Heute ist es ja auch ein bisschen einfacher, was jetzt Mountainbike angeht, wenn man vielleicht mit anderen zusammenfahren will oder meinetwegen mit seinen Kindern oder sonst wie. Und es geht, dann kauft man sich vielleicht einfach mal ein E-Mountainbike oder leiht sich eins oder so. Ne?
Ja, dann wollen die Kinder auch elektrisch fahren.
Das ist natürlich schwierig. Salat, ne?
na, mein Gott, aber also wenn man jetzt das Geld übrig hat, dann kann man das ja durchaus machen. Also ich finde das jetzt nicht ehrenrührig und ich bin ja persönlich beim Mountainbike immer noch ein Freund des kompletten Selbstantriebs, aber in manchen vielleicht probiere ich. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich habe das nämlich noch gar nicht. Also E-Mountainbike habe ich noch nicht ausprobiert.
Ah, drum.
Nur mal.
Das ist schon cool.
Bitte?
Das ist schon cool.
Ja, ich bin ja mal, als ich nach Friedrichshafen gefahren bin mit dem E-Bike, da hatte ich ja auch so ein Riese und Müller, vergessen wie das hieß, 29er, und das hatte schon so Mountainbike, wie heißt das, Mountainbike-Gene drin. Und ich war ja gar nicht so Bikepacking ausgerüstet wie jetzt, sondern ich hatte ja zwei Ortliebtaschen hinten dran. Das ist übrigens auch eine Spitzenentwicklung, dass du quasi dein Rad so packen kannst, dass du quasi ein Mountainbike oder so ein Gravelrad oder so ohne Gepäckträger packen kannst. Alles so rahmennah, ne? Das hilft ja auch der Geländegängigkeit. Also jedenfalls bin ich. Aber das ging mit dem auch und dann, da bin ich einen sehr steilen Weg im Gelände hinter Reutlingen hochgefahren. Und das Können, das du da haben musst, ist halt quasi mit dem Motor zusammenarbeiten und dich da hochziehen zu lassen auf den Trails. Das ist schon auch eine Fähigkeit und ich glaube, die E-Mountainbike-Rennen, die es jetzt ja auch immer mehr gibt, also ich glaube, es gibt zwei Touren, wenn man das so nennen kann, oder ich weiß gar nicht, wie das so Veranstaltungsreihen, Und die haben da unterschiedliche so Elemente drin, die da gefordert werden. Also, weil da muss man sich ja überlegen, ja, worauf kommt es an, wenn man mit so einem elektrischen Ding rumfährt, ne? Weil die reine Körperkraft und Ausdauer ist es ja dann nicht mehr, ne?
Nee.
Okay, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ach so, einfach anfangen, genau. Ein E-Mountainbike ist gar nicht unbedingt der schlechteste Weg, wenn man jetzt Lust hat, sowas zu machen. Und das muss auch, müssen nicht die Alpen sein, ne? Also Mittelgebirge bieten so viel. Da kann man,
ach so, jetzt,
man
da viele weil du vorhin gesagt hast.
Dann muss man halt rauf, runter fahren. Ne? Da dauert halt.
Bitte was, jetzt habe ich dich kurz nicht verstanden.
Ich sag, wenn man Höhenmeter schaffen will, ne, dann funktioniert das halt über rauf, runter. Da sind halt die Anstiege nicht so lang und die Downhills auch nicht so lang. Aber aneinandergereiht kommt man dann schon auf seine Zahl.
Ja. Ich würde ganz kurz mal zu Technik switchen, weil du gesagt hast, man könnte ja auch sein altes Rad rausziehen. Ja. Jetzt ist es so, dass das früher, alle alten Räder Ketten haben. Mhm. Und mittlerweile, zumindest für die Stadt, die Räder gerne auch mal Zahnriemen haben. Das ist eine schöne Sache, dann kramt man raus, macht die Spinnweben weg, aber muss da kein Öl drauf tun. Und weil ich habe neulich so ein altes Rad rausgezogen und da sah die Kette ganz schön erbärmlich aus. Und die Sache ist die, dass die Zahnriemen ja einen speziellen Rahmen brauchen, den man öffnen kann. Und wer jetzt zum Beispiel ein ganz altes Mountainbike mit Elevated Chainstay hat zum Beispiel noch, so ein Klassiker, der könnte das da reinbauen, weil da geht der Riemen vorbei, wenn er einen in der passenden Länge findet. Das ist auch ein Problem. Aber es gibt jetzt eine holländische Firma, ViaCycle nennt sich die, die einen teilbaren Belt Drive entwickelt hat. Hast du den schon gesehen, Hans?
Jetzt im Moment habe ich deinen Link aufgerufen und der sieht ja clever aus.
Ja, der ist nicht billig, also erschrick nicht, wenn du auf den Preis guckst. Ich habe da auch erst ein bisschen später drauf geguckt. Ich weiß auch nicht, ob der so ganz stimmt, aber es scheint zu funktionieren. Der wird über eine längere Strecke, wird der Riemen geteilt und dann wieder verbunden mit einer Art Niete.
Mit einer? So wie ich das gesehen habe.
Mit Nieten. Also mit, keine Ahnung, wie viel sind das? 20 Stück oder so.
Ja, vielleicht. Ja.
Und dann kann man das aber machen. Also, ich weiß nicht, wie weit er kompatibel ist mit irgendwelchen Gates oder so, oder ob es eine spezielle, bin noch nicht in die Tiefe gegangen. Ich fand es auf jeden Fall interessant und man kann ihn schon kaufen. Aha. Wohl.
Ja, und was kostet der?
Das ganze Set Split Belt M1 Convert Your Ride kostet $349. Also scheint doch kein holländisches Produkt zu sein.
Aber das ist jetzt, also wenn du...
Wobei der Split Belt Replacement kostet $68, der Riemen selbst. Das ist eigentlich ein fairer Preis. Weil bei der Conversion, da ist ein Ritzel für hinten dabei, dann ein Blatt für vorne und ein Kettenspanner, beziehungsweise ein Riemenspanner, weil die meisten Räder, die umgerüstet werden, wahrscheinlich eben keine Möglichkeit haben, den Riemen zu spannen. Also kein entsprechendes Ausfallende oder Tretlager, das man drehen kann oder so.
Dann ist ja so, das weißt du wahrscheinlich besser, muss der Rahmen nicht ordentlich steif sein, damit sich das Ding nicht verzieht? Weil da hätte ich möglicherweise Bedenken bei einem 90er-Jahre Elevated Chainstay Stahlrahmen.
Na, mit den neuen Riemen nicht mehr so. Also die CDX, die können ein bisschen mehr ausgleichen. Jetzt von, jetzt wenn man von Gauge spricht, weil da kannst du ja, wenn du ihn in der Länge findest, das ist natürlich auch so eine Sache. Es gibt ja verschiedene Längen und wenn die nicht passt, dann hast du halt einfach Pech gehabt, dann geht's nicht. Kannst ja nicht wie bei einer Kette einfach Glieder rausmachen. Und bei diesem Split Belt hier, da geht es. Da kannst du jede Länge machen.
Ja, das stimmt, ja. Aha. Naja, was ich noch sagen wollte.
Dann bist du aus dem Schneider.
$349 ist jetzt, klingt jetzt relativ teuer, aber wenn du ein ordentliches Kettenblatt und einen Ritzel kaufst und eine neue Kette,
ja,
dann bist auch ein paar Euro los.
Eben, das meine ich ja. Also dieses, das ist ja das Komplettset. Halt, weil der Riemen selbst ist eigentlich, der kostet sogar weniger als ein Gates.
Also wenn du Schaltung haben willst,
oder dann musst oder halt ein Conti. Eine
Nabenschaltung haben, ne? Oder Pinion oder sowas. Du kannst es ja nicht mit einer Kettenschaltung.
Nee, das geht nicht. Nee. Du kannst entweder Single Speed umrüsten oder eine Nabenschaltung verwenden. Ja,
coole Sache.
Das ist richtig, wenn du schalten möchtest.
Gibt's auch in Bund.
Das ist klar. Also der
den vorderen Zahn, das vordere Kettenblatt oder wie heißt's dann?
Riemenscheibe?
Riemenrad, oder so. Das gibt es auch in Blau.
Ja, sieht cool aus. Das hintere ist wahrscheinlich Edelstahl von oder ist es Alu? Ich weiß gar nicht genau. Ich weiß nicht, was die kleinste Einheit ist. Also man kann da auf jeden Fall seine ziemlich umfangreich einstellen, welche Kettenstrebenlänge man hat hinten. Damit der schon mal abgestimmt ist, der Riemen. Und da ist ein ziemlich großes Blatt vorne dabei, also 66 Zähne. Das klingt jetzt riesig, entspricht hier einem 42er Kettenblatt.
Weil sie,
aber es ist eigentlich eine saubere Sache.
Ein ziemlich großes Ritzel auch drin haben, ne?
24er haben die da drin, ja. Und was einem 15er, also wenn man 42-15 Übersetzung dann hat, quasi. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus, ganz gut gemacht aus, das ganze Zeug. Und wenn man ein Fahrrad hat, das man wirklich gerne hat und da so ein Riemen rein möchte, warum nicht? Die Alternative ist natürlich, man geht irgendwie zu einem Rahmenbauer. Wenn man jetzt Aluminium oder Stahl hat, dann ist es relativ einfach. Dann flext man den irgendwo auf und schweißt was rein. Mhm. Aber es macht natürlich Aufwand, muss neu lackiert werden und solche Sachen, ja. Und ist also
billiger wird es dadurch nicht. Wenn
nee, das, ganz wenn bestimmt
das
nicht.
Wenn das funktioniert, dann ist das eigentlich gar keine so schlechte Sache, ne?
Mhm. Wo kommen die jetzt her, our team? Weil ich dachte eigentlich. Ah nee, das ist hier irgendwie in Kalifornien.
Wow.
After studying bioengineering at University of Santa Cruz. Und hat dann irgendwie an DNA-Synthesisierung geschafft. Wie auch immer.
Ich habe noch eine Technik-Sache. Sind wir fertig damit?
Ja, ja.
Ich habe nämlich noch eine Technik-Sache, die ich letztes Wochenende beim Fernsehen entdeckt habe, als ich den ersten Lauf zur Slopestyle, Crankworx Slopestyle Rennserie gesehen habe bei Red Bull TV. Das gucke ich einmal. Ist mir aufgefallen, dass die, das
warte mal, mein Red Bull TV, wo guckst du es, bei Apple oder über Apple oder?
Unterschiedlich,
Oder am Rechner, oder?
Na, entweder am iPhone oder iPad mit der Red Bull TV App, und auch mit der TV App, die gibt es auch fürs Fire, die gibt es auch am Fire TV und da verwende ich die auch.
Ja, bloß bei meinem Fire TV, da da ruckelt die immer, die nervt, die ist ganz schlimm. Ich habe sie jetzt mal wieder runtergeschmissen, weil ich gucke das gern und dann wechsle ich.
Eher an deiner Internetgeschwindigkeit.
Ja, schon, aber wenn ich auf ZDF oder sonst was oder Netflix gucke und das geht und Amazon geht und Red Bull geht nicht, weiß ich nicht. Ich habe es jetzt mal runtergeschmissen. Manchmal muss man ja auch irgendeinen Cache löschen oder sowas bei den Dingern. Da kommen ulkige Fehlermeldungen. Egal. Also
jedenfalls habe ich Slopestyle geguckt. Das ist da, wo sie mit 26 Zoll Mountainbikes mit einem Gang über sehr hohe Hügel drüber springen und back-to-back einen Trick nach dem anderen machen. Die fahren jetzt mit Rotor. Die hatten jahrelang immer eine Bremse hinten, eine hydraulische Scheibenbremse mit einem sehr langen Kabel dran. Wo sie dann immer den Lenker hin und her gewickelt haben, sieht man dann auch, wenn sie so stehen am Pumptrack, ne, dann wird wieder zurückgewickelt und vor. Das ist vorbei. Die fahren jetzt alle mit Gyros. Und zwar mit mehr oder weniger Oldschool-Gyros. Also die haben jetzt mechanische Scheibenbremsen hinten dran. Und der Gyro, für alte BMXer, die das noch kennen, oder neuer, es ist auch an neuen BMX-Rädern verbaut, teilweise.
An billigen, ja.
An billigen oder an welchen, die, weiß ich nicht, für Leute sind, die das möchten.
Ja, die Bremsen hinten wollen, ja. Also es gibt, man sieht es ab und zu, die meisten BMXer haben ja keine Bremsen, aber es gibt welche, die welche haben und die brauchen dann schon einen
Gyro. Ja, und der sorgt halt dafür, dass der teilt das Bremskabel auf zwei Kabel auf und na, guckt doch gar nicht, ich habe einen Link, also das kann ich jetzt nicht erklären. Mhm. Jedenfalls, also die sind nicht super effektiv, diese Bremsen, ne? Weil da entsteht ein Haufen Reibung durch diese zwei Kabel und so, aber ist besser als gar nichts. Ne? Und die brauchen ja, also so ein Slopestyle-Rider, der braucht jetzt keine Wahnsinnsbremskraft. Ne? Die muss halt schon mal, das ist halt dazu da, um mal gegenzusteuern, wenn er zu schnell wo drauf zufährt oder so, aber so richtig
in den Stillstand oder irgendwie am Schluss, wenn kein Platz mehr ist.
Genau, ja. Jedenfalls gibt es die jetzt und da gibt es auch von NC17 oder NC17 aus Köln, die haben zum Beispiel auch einen aus Aluminium gefräst, also schon jetzt zumindest optisch und technisch auf dem neuesten Stand.
Das wissen ja vielleicht viele nicht, dass dieser Gyro ja ein altes Patent ist von Odyssey und deswegen 20 Jahre lang nicht benutzt werden, nicht nachgebaut werden konnte. Es gab einfach nur den von Odyssey. Und die haben den ja nicht selbst erfunden, die haben den ja gekauft. Und haben es aber patentiert und so lang wie möglich haben die einfach das Patent gehalten. Und jeder Gyro war von Odyssey. Und die waren, hast du dir schon mal die Knie aufgerissen an dem Gyro? Das ist schon nervig, weil die sind so, das ist so Pressblech war das immer. Mit krummen Schrauben, also echt ein Elend. Hat schon einigermaßen funktioniert und dann haben ja BMX-Räder klassischerweise eine U-Brake, die ja schon scheiße funktioniert. Und U-Brake in Zusammenhang mit einem schlecht eingestellten Gyro, naja. Aber dafür hat man halt keine Sorge, was jetzt irgendwie Kabelsalat angeht. Und Vorderradbremse gab es ja früher auch. Die konnte man ja ordentlich durch den Vorbau verlegen, durch eine Hohlschraube. Aber die benutzen die Slopestyler ja nicht. Ja, cool, finde ich gut. Und es gibt ja immer mehr gute mechanische Scheibenbremsen. Ist dir das schon aufgefallen?
Nee, aber ich hab mal, du hattest doch mal an irgendeinem Rad eine dran und ich fand die...
Ich fahre die immer noch, finde ich toll. Oder so, war das, oder? Also die von Avid. Ja. Aber es gibt von Shimano mittlerweile gute auch. Und von wie heißen die, TRP, das ist die Tektro Nobel Marke, das ist eine sehr schöne Bremse. Die wird gern bei Gravelrädern oder so verwendet. Und weil sie gut zieht, also es gibt Leute, die mögen das Gefühl nicht von so einer Bremse. Ich mag, sie sind ein bisschen teigig. Wenn man da ranzieht, da spürt man, dass man an dem Kabel zieht. Ne?
Durch den Baudenzug dann ein, also da hängen dann, da gibt es dann noch mehr Faktoren, die da mitspielen. Ne? Also brauchst du irgendwie einen festen Zug.
Ja.
Oder rahmenfest die Züge montiert, damit da nicht so viel sich verwindet auf dem Weg zur Bremse.
Ja,
nach hinten ist ja auch recht weit, ne?
Ja, klar. Also, aber wie gesagt, es gibt immer mehr mechanische Bremsen. Es gibt zum Beispiel jetzt im Hochpreissegment gibt es von Pauls zum Beispiel wunderschöne Scheibenbremsen mechanisch. Und weil mechanisch hat schon nicht nur Nachteile. Ne? Ein Vorteil ist, da wird nie Öl rauslaufen, die wird immer gehen. Und wenn man ein Ersatzteil irgendwo braucht, obwohl zugegebenermaßen, ich habe mir das neulich überlegt, also ich habe auch an einem Rad von mir, um das ich mich überhaupt nicht kümmere, da ist eine Scheibenbremse dran, eine hydraulische, und die geht immer. Seit Jahren funktioniert dieses Ding. Ne? Ich kümmere mich null drum. Und also ist nicht so, dass das jetzt irgendwie wichtig wären, aber also ich mag sie, und mit so einem Rotor, klar, eine coole Sache. Wiegt ein bisschen und ist fummelig zum Einstellen, also das glaube ich nicht, dass es besser geworden ist.
Naja, kann man mal ausprobieren.
Also da gibt es auch bei Odyssey war auch noch das Problem, dass Odyssey ein ganzes Set immer verkauft hat mit Kabeln. Man musste da alles kaufen. Da waren so mit so komischen, die Kabelenden waren so Kugeln. Wenn die dann abgerissen sind, dann musste man sich eine neue Gyro-Hälfte kaufen. Da gab es dann Umbausätze, Knabs hießen die, da konnte man die dann kürzen und so. Das war aber alles außerhalb von der Odyssey-Welt dann. Aber das ist, seit das Patent abgelaufen ist vor 10 Jahren, ich glaube, vor 10 Jahren war es ungefähr, können da auch andere ran und können das einfach nachbauen.
Hör mal, wir haben ja nicht mehr gar so viel Zeit, glaube ich. Ich hab eine kleine Recherche. Ich weiß nicht, ob wir noch was Wichtiges haben, jetzt irgendwie thematisch. Ansonsten hätte ich eine kleine Recherche.
Ach so, ich wollte nur was Spannendes, ganz kleines Off-Topic erzählen. Was ich neulich gesehen habe.
Weil dann, ich habe dich noch gar nicht gefragt, vorgefertigt zum Thema, warum der Bremshebel der hinteren Bremse rechts ist und da auch sein muss. Und warum andere das anders sehen.
Bitte was?
Warum andere das anders sehen. Und
so, in UK, Ireland und Australia.
Zum Beispiel. Und Neuseeland und Japan. Und Italien.
Und willst du die jetzt kurz vortragen?
Ja, wenn du möchtest.
Ja, mach das. Weil ich habe neulich die Aufkleber von dem Fahrrad weg, wo das eben drauf stand für UK, Ireland and Australia, please switch the brake levers.
Aha. Wo war das?
An dem Orbea-Fahrrad.
Orbea kommen woher?
Aus Spanien. Beziehungsweise ist eine spanische Marke und wird in Portugal montiert.
Also tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Jedenfalls, ach so, genau, weil ich da Slopestyle geguckt habe und da nur eine Bremse dran ist an den Rädern, ist mir halt aufgefallen, dass relativ viele Fahrer den einzigen Bremsgriff links montiert haben. Was mir total unnatürlich vorkam. Ne? Und ja, auch so ist. Also ich glaube, die sind nicht sauber. Also da stimmt irgendwas nicht in der Verdrahtung. Oder es kann auch sein, dass sie eben aus Australien, aus England, wo noch? Neuseeland?
Irland
natürlich, ja. Und ich glaube auch, ich bin mal da bin ich nicht weit genug gekommen, möglicherweise auch Indien. Also Commonwealth-Einflüsse. Und so, es gibt verschiedene Theorien zur Herkunft. Vielleicht vorweg, zum Vorwegnehmen, in England ist es vorgeschrieben. Wenn du in und zwar laut Gesetz, ein Fahrrad, das fertig ausgeliefert wird, muss die hintere Bremse mit dem linken Bremshebel betätigen. Das steht in dem Gesetz drin. Du darfst es, wenn du magst, gerne umbauen, aber ausgeliefert werden muss es so rum. In den USA ist es so, dass das Gesetz das mehr oder weniger empfiehlt. Da steht drin, dass die hintere Bremse rechts montiert werden soll, außer der Kunde wünscht es anders.
Okay.
Das heißt, Standard ist da rechts. So, jetzt habe ich mal ich habe dann überlegt, ob das was mit der zweiten Lautverschiebung zu tun hat, zum Beispiel.
Mit was?
Ob das vielleicht historisch bedingt ist. Also erinnerst du dich an die zweite Lautverschiebung? Die Auslautverhärtung zum Beispiel, der wir jetzt den Unterschied zwischen der deutschen und der englischen oder niederländischen Sprache verdanken, wo...
Nee, da bist du tiefer drin, durch dein Studium wahrscheinlich also auch.
Die sich zum Beispiel entlang
der... Habe ich nicht beigebracht bekommen hier in der technischen Mathematik.
Ja, es ist ja, also da kommen ja die Unterschiede in der Sprache her und man kann das dann an der Benrather Linie zum Beispiel, die zieht sich so in einem Halbkreis durch, Norddeutschland. Da wechselt quasi K zu CH, also das ist die Marken-Machen-Linie auch. Ich dachte, Mensch, das wäre doch, also vielleicht gibt es da Zusammenhänge, gibt es aber nicht. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und Jan Heine, den kennst du ja, ne?
Von
Bicycle Quarterly? Ja, sage ich mal so.
Ich denke schon, ja.
Der stellt ja auch Fahrradteile her für Compass Cycles. Der hat natürlich da auch schon drüber geschrieben. Und
der hat ja auf der richtigen Seite,
bitte?
Oder? Der hat ja aber auf der richtigen Seite, oder?
Ich glaube schon. Und der sagt, das ist historisch bedingt und zwar, überhaupt ist alles historisch bedingt, klar. Aber das kommt daher, dass die ersten Fahrräder eigentlich nur eine Bremse hatten. Und zwar hinten. Und je nachdem, wie die ausgelöst wurde, kam die an den Lenker hin. Also in Frankreich zum Beispiel hatte man von Anfang an Felgenbremsen wohl oder sonst irgendwas, irgendwie Reifen, Druckbremsen oder sowas. Und weil die kräftigere Hand die rechte ist oder die von den meisten Menschen die dominante Hand rechts ist, kam natürlich der Hebel für die Bremse an die rechte Lenkerseite. Klar, oder?
Ja. So. Also ich, bis auf den natürlich nicht zu diskriminierenden Anteil an Linkshändern, ist doch bei den meisten Menschen rechts die kräftigere Hand.
Also denen ist es sicher auch nicht verboten worden, das zu ändern. Aber Standard war halt rechts. So, in England war es anscheinend so, dass die Rücktrittbremse populär war. Und deshalb hatte man überhaupt keinen Hebel am Lenker. Wie gesagt, das ist jetzt das, was Jan Heine erzählt hat, also was er recherchiert hat. So, als jetzt die Vorderradbremse dazu kam, war das dann so, dass in Frankreich eine Seite des Lenkers schon benutzt war, ne? Also schon vergeben war für die hintere Bremse rechts, also kam die Vorderradbremse nach links, ganz klar. In England war noch Platz, konnte man überall hinmachen. Und da ja die dominante Hand rechts ist, kam der Hebel rechts ran. Leuchtet ein, oder?
Ja.
Also man hatte ja da quasi Zeit zu entscheiden, aber das war ja da quasi so wie in Frankreich vorher, als es nur eine Bremse gab. Wo machen wir denn hin? Klar, rechts. So, ja. Das ist die eine Vermutung. Die andere ist die, dass es mit den Handzeichen zusammenhängt. Es gibt irgendwie eine Regel.
Mit dem Rechts- und Linksverkehr?
Richtig, ja. Und ich meine, das passt ja auch dazu. Die Länder, bis auf Italien, anscheinend ist in Italien auch noch links hinten.
Stimmt, da war was.
Also bis auf Italien, da kann mich gerne jemand aufklären, ob das da immer noch so ist. Aber ich habe gehört, dass das da so ist. Und dass da auch, jetzt schweife ich kurz ab, dass da auch dann teilweise die Rennradpositionierung herkommt. Weil Rennräder häufig das auch andersrum haben. Die quasi links die hintere Bremse haben. Und weil die ersten Rennräder, weil viele Rennräder halt aus Italien kamen, haben die natürlich so montiert. Na, ist klar, wie sie es kennen, wie sie es für richtig halten. Kann aber auch andere Gründe haben. Der andere, der durchaus einleuchtet, ist die Handzeichen. In Deutschland ja nicht so populär ist, dass du Handzeichen für beide Richtungen mit einer Hand gibst.
Ja.
In anderen Ländern wohl eher. Also,
dass man die hinterm Rücken quasi gibt.
Hinterm Rücken oder überm Kopf. Indem du, wenn du, also wenn du nach links fährst und jetzt in Deutschland, wir fahren auf der rechten Seite, linke Hand, gibt es Zeichen zum Linksabbiegen. Gleichzeitig kannst du aber rechts weiter bremsen. So, und die linke Hand gibt auch das Zeichen zum Rechtsabbiegen, indem sie über den Kopf nach rechts zeigt.
So war das. Das haben die ja früher in Autos gemacht.
Historisch kam das nämlich vom Auto, weil es nämlich im Auto so gemacht wurde, weil es noch keine Blinker gab. Und das wurde dann fürs Fahrrad übernommen. Und da gibt es wieder unterschiedliche Gründe, aber sicherer ist es, wenn man nicht mit der Vorderradbremse alleine bremst. Also wenn du eine Hand hast, dann ist es sicherer im Notfall, wenn diese Hand an der hinteren Bremse ist, weil du dann weniger Gefahr läufst, dein Vorderrad zum Beispiel zu verdrehen oder auszurutschen oder zu stark zu bremsen. Na?
Ja, auf jeden Fall.
Und
ja.
Daher kommt, und da spricht einiges dafür, dass das eben so ist, dass in Ländern, in denen Linksverkehr herrscht, die linke Hand die hintere Bremse bedient. Bei Rennradfahrern kommt auch noch die Schaltung dazu. Und
bei Rennradfahrern? Ja,
und die spricht dann teilweise wieder für die Bremse an der linken Seite, weil nämlich am Unterrohr zum Beispiel, so die ersten Schaltungen, die waren rechts montiert. Na?
Ja. Also
wenn du nur hinten die Ritzel wechseln kannst zum Beispiel, also ich habe, das war wieder jemand anders, der das dokumentiert hat, also die ersten Umwerfer waren ja hinten und der Hebel dazu war am Unterrohr oder am Oberrohr manchmal, je nachdem, oder bei Motorrädern auch, war am Unterrohr, sodass du dann quasi mit der rechten Hand da hingreifen musstest, aber mit links weiterhin hinten bremsen konntest.
Ja.
Ich habe auch vordere Umwerfer gesehen, die man mit einem Hebel bedient hat, direkt am Umwerfer, und da musstest du auch mit rechts hingreifen. Also großer Stab am Umfang.
Ja, stimmt. Da muss man ja so runterfassen am Sitzrohr entlang und dann Griff, hochziehen.
Oh, Gang gewechselt. Na, geht ja. Genau. Das dafür. Und habe ich noch mehr? Und dann gibt es natürlich noch das habe ich auch vorher schon mal gehört, die Querfeldeinfahrer oder Cross Country. Kennst du die Theorie?
Nee.
Die müssen ja ziemlich oft absteigen. Wieder aufspringen. Na? Also, ja. Da kommt eine Treppe oder irgend so ein blödes Hindernis, wo man mittlerweile Bunnyhop drüber macht, aber früher sind sie abgestiegen und haben drüber getragen, je nach Höhe. Und abgestiegen wird ja nach links. weil da der kein Antrieb ist, ne? Also du musst ja nach links absteigen und dann das Rad schultern und du schulterst es ja nicht auf der Antriebsseite, weil dann haust der das Kettenblatt in die Rippen.
Ja, ja.
Also du nimmst es, du steigst nach links ab, schulterst das Fahrrad und um nach links und wenn du nach links absteigst, dann kannst du nämlich, wenn du links die hintere Bremse hast, kannst du quasi im vollen Schwung schon mal so halb absteigen und dabei noch bremsen, während du die rechte Hand schon loslässt und in diese Schultergriff oder so übergehst. Und deswegen haben wohl Cross-Country-Fahrer mit Absicht die Bremse andersrum montiert. Und das kriegen natürlich auch wieder Leute mit, die haben so ein Rad mal in die Hände bekommen. Ja, die
Bitte? Haben
so ein Rad in die Hände bekommen. Und dann gibt es natürlich noch die Motorradfahrer. Da ist es so, dass die Bremse, da war es auch so, wo macht man die Handbremse, genau, mit Schaltung, da musste gekuppelt werden. Also war die Kupplung, musste Kupplung und Handbremse irgendwo untergebracht werden. Und weil die Bremse irgendwie wichtiger ist als die Kupplung, haben sie gesagt, machen wir die rechts und die Kupplung links. Und deshalb sind viele Leute, die vom Motorrad kommen und dann aufs Fahrrad umsteigen oder so, die haben dann gerne die vordere Bremse rechts. Wobei mir das immer egal war. Also ich hatte da nie Probleme damit zu wechseln, anders als beim Fahrrad, wo ich echt Schwierigkeiten habe, wenn die andersrum sind.
Ja, da liege ich dann am Arsch.
Also das ist lebensgefährlich für mich. Ich kann das nicht. Es gibt Leute,
die
sagen,
ich auch nicht machbar, es geht Bitte? Nicht.
Aber jetzt beim Motorrad oder beim Roller, so Automatikroller.
Vorne.
Wo haben die dann?
Also vorne rechts, hinten links. Aber die gehen ja meistens so schlecht, dass man das eh nicht merkt.
Okay.
Also ich bin...
Also das waren,
ja,
das waren jetzt die zusammengetragenen Theorien.
Mhm. Jetzt bräuchte man nur noch irgendwelche Wissenschaftler, die das im Gehirn verorten können.
Ja, es ist ganz klar, womit du aufgewachsen bist, das bleibt dir halt, ne? Also das damit identifizierst dich halt, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel so wie wir mit einem wir hatten ja, also die ersten Räder hatten Rücktritt und eine Frontbremse, die war natürlich rechts montiert und beim BMX dann war es eine Bremse und die war auch rechts montiert. Und ich erinnere mich, und das ist jetzt eine Frage an dich, weißt du da irgendwas? Als ich in den, wann war denn das, Ende der 80er, Anfang der 90er im Fahrradladen gearbeitet habe, da gab es irgendwie Tendenzen, diese Einstellung rechts, vorne, links, hinten vorzuschreiben. Fahrradhändler mussten das plötzlich machen.
Ja, das gab's.
Und die meisten fanden
das. Das ist doof. Richtig, das war so, ich weiß nicht, ob da die EU schon mitgewirkt hat.
Ich glaube eben schon. Da soll es eine Vereinigung
geben. Es gab sowas, ja. Und die. Und teilweise haben das dann auch Fahrradhersteller gemacht, aber es hat sich nicht durchgesetzt. Es ist irgendwie nie Gesetz geworden. Und mittlerweile. Weiß ich gar nicht, müssten wir nochmal nachgucken vielleicht, aber mittlerweile ist es so, dass die Räder, wenn man bei uns in den Fahrradladen geht, rechts hinten, links vorne sind.
Ja, und wie gehabt, wenn sie Rücktritt haben, dann eben Rücktritt und rechts die vordere Bremse. Ne? Oder die haben, das kommt ja auch öfter vor, zwei Bremsen noch dazu, wenn sie Rücktritt haben.
Ja.
Also,
dann
war das jetzt ein bisschen unnützes Wissen.
Ja, nichtsdestotrotz.
Mich wundert ja, dass also Sheldon Brown, der Held der Fahrradtechnik, ne? Sheldon Brown kennst, oder?
Ja.
Der ist ja dafür, unbedingt die vordere Bremse rechts zu bedienen. Und hat da verschiedene Gründe, die er angibt. Also unter anderem...
Ja, der ist ja auch ein Freak.
Ja, bei dem habe ich gelernt, wie man mit dem Fixie bremst. Der war eben dafür, weil er eben sagte, dass die dominante Hand auch sensibler ist und kräftiger auch. Ne? Und deshalb, das sind übrigens zwei Gründe mit der Kräftigkeit, ne, der Hand. Der eine sagt, die ist kräftiger und sensibler und deshalb sollte sie die vordere, die wirkungsvollere Bremse bedienen. Die anderen sagen wieder, die ist kräftiger, deshalb sollte sie die hintere bedienen, weil da der Weg weiter ist, den man mit den, wir hatten das ja vorher, mit den schwammigen Zügen zurücklegen muss. Also da könnte man eine extra Sendung nochmal drüber machen. Aber ich finde, das reicht.
Ja, ja. Also ich tue mir ein bisschen hart mit Nose-Wheelies. Möglicherweise wäre das wirklich einfacher, wenn ich die da für einen Nose-Wheelie mit der rechten Hand.
Ja, das kann schon sein. Oder du brauchst eine bessere Bremse.
Aber also, es gibt Leute, die machen Nose-Wheelies ohne Bremse. Insofern.
Das ist die Alternative. Egal. Ja, aber das geht jetzt mit einem, ich weiß nicht, mit welchem Rad machst du das?
Mit Nose-Wheelies, mit dem BMX-Rad oder mit meinem Stadtrad. Aber bei einem Mountainbike mit entsprechend flachen Winkeln und langem Radstand, da kannst du es natürlich vergessen, das kriegst du nicht hoch. Das kriegst du nicht hoch,
ja. Also mit der Bremse schon. Aber
ja, mit der Bremse dann schon. Und da kannst du dann auch irgendeinen Alpenpass runterfahren auf dem Vorderrad. Genau.
Aber
wenn du so ein
Slopestyle-Rad hast oder ein BMX-Rad, das sind ja andere Winkel, dann kriegst du es auch.
Eben. Du
musst halt eine Weile üben, ne? Du kannst es dir als Challenge nehmen, ne? ich lerne Nose-Wheelie. Ich mach derweil Manual und sowas, ne? Also ich fand's interessant.
Ich fand es sehr interessant. Die zweite Lautverschiebung, und weil du den Jan Heine
die Sprachgeschichte, ist auch interessant,
erwähnt hast, bitte?
Aber ein bisschen weit hergeholt vielleicht.
Ja, aber weil du den Jan Heine erwähnt hast, wer so ein bisschen guckt und nach Reifen und Teilen und ein bisschen engagierter einsteigen will in die weg von asphaltierten oder weg von ausgetretenen Pfaden.
Randonneur
oder sowas. Der soll sich auf jeden Fall mal die Sachen angucken. Compass Cycles und da mal ein bisschen schauen, was da so alles angeboten wird. Da werden ja auch sehr schöne Schutzbleche angeboten und Tipps, wie lang denn Schutzbleche sein sollen und warum er nie mehr ohne Schutzbleche fährt, weil es stört überhaupt nicht. Es ist nur positiv und solche Sachen. Und die meisten unserer Hörer, nehme ich mal an, besitzen auch die sittliche und geistige und körperliche Reife, dann zu sagen, okay, das ist denen seine Meinung, ich habe eine andere. Aber es ist, ja, ich mag es gern, wenn ich mal auch andere Meinungen, auch vielleicht sonderbare Meinungen. Ja.
Aber sein Blog ist auch immer schön zu lesen, auch wenn er zum Beispiel im Selbstversuch Rolleigenschaften von Reifen testet und das dokumentiert. Und das ist also für jemanden, der so leicht nerdig interessiert ist, auf jeden Fall immer lesenswert. Auch die Zeitschrift. Nur ich gestehe, ich habe sie nicht abonniert, weil
die Quarterly. Ja,
vielleicht mache ich es jetzt wieder, wo ich wieder besser sehe, weil ich hatte lange Zeit keine Lust, Bücher und Zeitschriften zu lesen, weil mir das immer zu klein war, was da drin geschrieben war oder im Dunkeln.
Da weiß ich noch eine schöne Geschichte.
Jedenfalls ist das jetzt wieder anders, nachdem ich meine neue Brille habe. Und deswegen abonniere ich es vielleicht doch. Er hat es mir empfohlen. Ich habe ihn gefragt, warum er es nicht digital macht. Und dann, pass auf, das wäre doch, genau. Ich habe mal mit ihm telefoniert und da habe ich ihn gefragt, wie denn die Zeitschrift versandt wird. Und dann hat er gemeint, ja, also sie versuchen die so weit wie möglich, also sie verschicken die auf dem Landweg. Und innerhalb der USA und nach Europa, weiß ich nicht, ich glaube, dann nimmt der Flug oder Schiff, ich glaube schon mit dem Flugzeug. Jedenfalls, der ist ja relativ nachhaltig auch interessiert. Und dann habe ich gemeint, naja, aber wieso macht ihr die nicht digital auch? Ne? Das, dann müsste man die gar nicht verschicken. Und dann hat er gemeint, ja, weißt du, wie viel Strom das braucht, wenn du die Ausgabe darunter lädst? Das vergisst ja immer, dass das ja auch über Server geht. Und also es gibt ja auch Berechnungen, kann man gerne mal googeln, wie viel Strom eine Google-Anfrage kostet, zum Beispiel. Weil ich meine, da stehen ja Rechner, ne? die auch betrieben werden müssen und die da, wo sich jetzt zwar keine Zahnräder drin drehen oder Dieselmotoren brummen, aber die brauchen auch Strom, damit sie funktionieren. Da hat er gemeint, ja. Und wenn du in 10 Jahren oder in 20 Jahren das Heft nochmal lesen willst und hast es nicht mehr auf deinem iPad, dann musst du es ja nochmal runterladen, ne? Und dann brauchst du nochmal Strom. Und drum, nimm Papier, hat er gesagt. Von mir wird es keine digitale Ausgabe geben.
Ja, ne, genau, ich wollt ja noch eine Geschichte mit der Brille. Aha. Weil du hast ja jetzt auch eine Gleitsichtbrille, wo unten.
Bitte?
Du hast ja auch eine Gleitsichtbrille, wo unten im unteren Teil quasi bifokal eine andere Stärke eingeschliffen ist. Ist noch dran? Okay, also. Da ist ja Standard, dass irgendwo im unteren Bereich der Brille da was eingeschliffen ist. Jetzt war ich neulich auf einer Ausstellung und da habe mich da. Achso, noch ein kleiner Witz. Woran erkennt man Piloten?
Weiß ich nicht.
Er sagt's dir.
Das ist so wie mit den Veganern.
Ja, jetzt heute ist ein Veganer, genau. auf jeden Fall, auf dieser Ausstellung. Da ging es um.
Kleiner Seitenhieb.
Um irgendwie. Bitte?
Ja.
Auf dieser Ausstellung, da ging es um Flugzeuge und Hubschrauber und was weiß ich. Und auf jeden Fall war da ein Hubschrauber-Cockpit und die haben. Klassischerweise, da ja das auch kein Auto ist oder sowas, haben die ja am Dachhimmel ganz viele so Schalterchen und Lichtchen und so und Sachen.
Habe ich gesehen.
Und die man auch bedienen muss.
Habe ich im Film gesehen.
Ja. Und Tatsache ist, wenn man da ein bisschen schlechter sieht, gibt es wohl Bifokalbrillen, die oben eingeschliffen sind.
Gibt alles.
Fand ich höchst spannend. Also im Zweifelsfall mit dem Lieblingsoptiker die Wünsche, was möchte ich denn sehen? Und wenn ich gar nichts sehen will, dann einfach hier komplett zuspielen, die Brille, mit dem das besprechen. Ich wollte noch mal ganz kurz auch was sagen, weil in unserer Sendung, da gibt es ja auch, wird ja auch über alternative Fortbewegungen gesprochen, ne? Also Roller zum Beispiel, Tretroller oder Elektroroller oder so, gut oder nicht oder Dings. Und ich habe neulich auf einer Messe, auf der glaube ich drei Fahrräder standen, der Rest waren Autos, die Retro Classics, das kommt vielleicht auch noch, dass da mehr Fahrräder kommen. Und da hatte Micro Mobility Scooters, beziehungsweise Micromobility, die hatten da einen Stand und die Marke kennt wahrscheinlich jeder, weil entweder jeder schon mal so einen Roller besessen hat oder in der Familie oder im Bekanntenkreis oder sowas oder irgendwie an der Ecke oder im Schutt irgendwo so einen Roller rumlegt von Micro. Die haben ja mit dem Kickboard und dem auch den mit zwei Rädern und allem. Also quasi ein Monopol mittlerweile fast. Und wenn man sich ihr Portfolio anguckt, es gibt mittlerweile Roller für alles bei denen. Und die haben damals, als die da angefangen hatten, war das eine Nische. Und in dieser Nische produzieren sie mittlerweile 80.000 Fahrzeuge pro Jahr. Ah, nicht 80.000, 80 Millionen, Entschuldigung. 80 Millionen. Haben also, weil sie ganz ordentlich kalkulieren, ordentlich Geld in den Taschen. und sehen auch irgendwie eine Notwendigkeit, die Mobilität in den Städten zu erhalten. Und ähnlich wie sie es eigentlich auch bei dem Roller gemacht haben, den sie ja nicht neu erfunden haben. Die haben ja quasi das Konzept einfach nur modern gemacht. Alter Roller, wie war früher ein Roller? Den modernisiert, Produktionstechniken angepasst, bisschen hipper und praktischer gemacht. So haben sie jetzt die Isetta elektrifiziert. Diese ISO Isetta, die als bei uns als BMW Isetta bekannt wurde, die gibt es jetzt von Micro als E-Mobil. Die haben, und ich habe ihn gefragt, Mensch, hier, ihr baut Roller, wieso ist euer nächstes Produkt nicht ein E-Bike, sondern gleich ein Auto? Ist das nicht irgendwie Größenwahn oder mögt ihr keine E-Bikes? Und dann hat er gemeint, naja, E-Bikes, da sehen sie für sich keine Nische, weil da gibt es schon so viel und es können auch viele gut. Und sie probieren das mit so einem kleinen Wägelchen. Da kann man halten davon, was man will. Mit dieser urbanen Mobilität ist das ja sowieso was, wo man lange drüber diskutieren kann. Aber ich, so für Carsharing oder so, für irgendwie, das Wägelchen funktioniert ganz ordentlich. Also ich saß ganz recht bequem da drin und bin eigentlich nie ein Freund der Isetta gewesen. Ich fand immer, sie sah blöd aus und zu klein und hat dann immer so diese Vorstellung von Petticoat und Peter Kraus und so, also war nie mein Ding. Aber ja, ich bin mal gespannt, was daraus wird.
Wie heißt das Ding?
Mein Schwiegervater wiederum hat mir erzählt, dass dieses Prinzip, vorne einzusteigen in ein Fahrzeug, auch Nachteile hat, wenn man wie früher schwer betrunken irgendwie nah an dem Baum einparkt, dann kommen halt die ganze Blase nicht raus, weil da natürlich mehr Leute als zwei drin saßen in der Isetta und sie über die Dörfer geheizt sind. So viel dazu. Also,
das ist, glaube ich, ein kleines Problem dabei, oder?
Was?
Wie heißt das Fahrzeug?
Der Microlino?
Klingt ein bisschen komisch, oder?
Ja, auch viele finden, dass es süß, süß klingt und man gewöhnt sich an alles. Ne?
Okay.
Wenn das Ding funktioniert und irgendwo rumsteht.
Die haben das doch übernommen, das Projekt, oder haben die das selbst gestartet?
Nee, das haben die selber gemacht. Das haben die selbst gemacht, was sie mehr oder weniger übernommen haben, ist jetzt die, oder wer mit ihnen eng zusammenarbeitet, die Fertigung bei Tezzaro oder Tezzara. Ah, das ist ein Italiener, ja. Die schon lange E-Mobile bauen. Und die haben ein eigenes Auto, aber das entwickeln sie nicht weiter. Die konzentrieren sich jetzt auf den Microlino, weil die auch einfach marketingmäßig eine Ahnung haben und das Ding einfach pushen.
Pass auf, wir müssen Schluss machen, ne? Ich habe noch eine kleine Anmerkung zum Thema Carsharing, Stadtmobilität. Und dann können wir vielleicht noch zwei Ankündigungen machen und dann ist Schluss, oder?
Ja.
Pass
ja.
auf, nämlich tatsächlich ist mir vor 2 Wochen oder 3 Wochen oder so ist es mir passiert, dass ich quasi Carsharing so erlebt habe, wie die Anbieter das teilweise anpreisen, und das ist quasi Carsharing Heaven. Hätte normalerweise gar nicht sein müssen, aber so wie diese nahtlose Funktion. Ich wollte nämlich einkaufen, ich musste einkaufen gehen. Ich wollte zu Rewe einkaufen gehen, und du weißt es vielleicht, mein Rewe, der ist nicht sehr weit entfernt. Also ungefähr, ich sag mal 500 Meter oder vielleicht 750, also nicht weiter. Allerdings wollte ich große, schwere Sachen einkaufen. Also ich hatte vor, einen Karton Milch und Saft und so zu kaufen, ne? Vorräte. Und normalerweise nehme ich dazu mein Dreirad, Transportrad. Und dann bin ich zu dem Transportrad hingelaufen, dann war es platt. Super, also fuhr nicht. Dann habe ich, geguckt, dann dachte ich, okay, dann nimmst halt kein Transportrad, sondern gehst zu Rewe, kaufst ein und guckst dann und mietest quasi im Anschluss ein Car-to-Go-Auto, wo ich mir kurz vorher meinen Führerschein habe aktualisieren lassen, weil der irgendwie nicht mehr ging. Also jedenfalls konnte ich wieder darauf zugreifen. So, dann bin ich zu Rewe, habe da eingekauft. Ach, und ich habe vorher schon gesehen, dass irgendwie in der Nähe einer stand, so auf dem Rewe-Parkplatz auch. Der war dann aber wieder weg, dann dachte ich, na, mal gucken. Also bin ich zu Rewe, habe eingekauft und auf dem Weg zur Kasse habe ich dann geguckt, wo das nächste Auto steht, und das stand hinterm Rewe auf dem Parkplatz, stand ein Car-to-Go-Auto, das habe ich dann reserviert. 20 Minuten, glaube ich, kann man das reservieren. Dann habe ich.
Das haben sie gekürzt, ja, statt einer halben Stunde.
Echt? Ich dachte, es wäre weniger gewesen sogar vorher. Na gut, 20 Minuten ist es, also auf dem Weg zur Kasse reserviert. Dann durch die Kasse durch, dann leider kann man bei dem Rewe den Einkaufswagen nicht mit rausnehmen. Dann musste ich dann doch irgendwie die Sachen ein bisschen ein Stück schleppen, aber dann habe ich sie zum Auto getragen. Okay. Dummerweise standen zwei dort und irgendwie wusste ich nicht, welches das ist. Also jedenfalls konnte ich dann direkt dort in den Smart, der ja super zu beladen ist, zum Einkaufen ist der ja toll, reinladen, alle Sachen, die ich gekauft habe, kompletter Kofferraum voll, zugepatscht, 500 Meter um die Ecke vors Haus gefahren. Vor dem Haus war ein Parkplatz frei. Direkt.
Das gibt's doch gar nicht. Max, ein Schmäh.
Ja, lag vielleicht an der Uhrzeit, also jedenfalls direkt vor der Haustür, und das war dieses Nahtlos-Erlebnis, vor der Haustür, Parkplatz frei, Klappe auf, Taschen raus, plopp, also zugedrückt, passé. Tolles Erlebnis. Nicht weiter. Das hat gar nichts gekostet. Also die Fahrt hat mich nichts gekostet, weil ich irgendwie über Xing so und so viele Minuten Freifahrt im Monat habe, glaube ich. 10 Minuten oder so. Und das hat eigentlich lang gedauert. Ich bin ja da, weiß nicht, 5 Minuten bin ich vielleicht gefahren dahin. Ne? Super.
Nicht schlecht.
Okay, dann noch kurz ein Hinweis. Dieses Wochenende, also das ist dann der 7. und der 8., glaube ich, ist in Düsseldorf die Cycling World. Diesmal in 3 statt, das letzte Mal eine Halle, mit ganz viel Rahmenprogramm und so. Da werde ich am Samstag dort sein. Dann eben in 2 Wochen die Velo Berlin. Da werde ich auch dort sein. Und gibt es noch irgendwie Veranstaltungen? Die Spezi wirft ja schon ihre Schatten voraus. Die ist, glaube ich, Ende April, 28. oder so. Ne? Gehst du da hin?
Zur Spezi werde ich wahrscheinlich hingehen.
Spezi, ja. Germersheim, ne? Spezi, schreibe ich auch noch dazu.
Ja, ich hab momentan ein bisschen viel um die Ohren, sodass ich würde gerne nach Berlin gehen, mal gucken, ob ich es schaffe, aber ich glaube eher nicht. Da musst du halt los.
Ja, ich habe ja auch viel um die Ohren, darum war ich ja auch nicht auf der Fahrradschau, genauso wenig wie du. Aber wie gesagt, die Velo Berlin ist diese irgendwie so eingeplant und so. Naja, jetzt geht's auch wieder zeitlich ein bisschen besser, wird schon hinhauen. Und Düsseldorf, naja, ist um die Ecke, da muss ich schon mal hin. Das Wetter ist schön, also wer da in der Nähe ist.
Also ich werde ja morgen zur iMobility-Messe gehen in Stuttgart, mal ein bisschen gucken, was da fahrradmäßig zu sehen ist, weil die Frühjahrsmessen in Stuttgart, die sind interessant, da gibt es für jeden was, vielleicht schaue ich auch nach einer neuen Pfanne.
Da siehst du, alles dabei. Ach ja. Genau, Cycling World, für Leute, die hingehen, an vielen Ständen kann man dort auch einkaufen. Das heißt, wenn ihr irgendwie auf der Suche nach, weiß ich nicht, Klamotten, Computern, sonst irgendwas seid, vielleicht die EC-Karte oder wie die heißt, Maestro, und vielleicht ein bisschen Bargeld oder so mitnehmen. Manche Sachen kann man da kaufen, ist ganz nett.
Auf der Messe selbst,
ja.
Ach so, ja, in Stuttgart, genau, da ist der Markt des guten Geschmacks. Garten, fair handeln, kreativ, Automotor und Sport, iMobility, Yoga World, Mineralien, Fossilien, Schmuck, Hausholz, Energie.
Okay, und in der nächsten Folge erzähle ich dann ein bisschen was über Mineralien, nämlich über Entkalken versus Wasserfiltern.
Gut.
Das ist
in diesem Sinne
Links-Rechts-Bremse und so, ne? Für Kaffeemaschinen. Okay.
So.
Oh, warte mal, dann muss ich ja dann muss ich hier meine
Fahrrad. Ja, dein Einsatz. Ja.
Okay, dann haben wir jetzt weit über 2 Stunden geplaudert, glaube ich, aber.
Ne, es dürften ziemlich exakt 2 Stunden sein, weil da war eine kleine Pause. Ich habe hier 2 Stunden 4 stehen.
Okay. Na gut, dann sage ich Tschüss. Ich bin immer noch Hans.
Und ich Thomas. Und
bis zum nächsten Mal.
Ja.
Okay. Gut, du musst jetzt auch los, ne?
Ja, genau.
So, weil der...